Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Wenn Galileo für eines bekannt ist, dann ist es wohl das, dass wir ziemlich genau hinschauen, woraus Dinge gemacht werden, woher sie kommen und wie sie eigentlich produziert werden. Und das ist je nach Sache mal einfacher und mal schwerer. Milch zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel mal Milch. Das ist nicht so komplex. Da ist recht klar, woher sie kommt. Die kommt von Kühen, dann wird sie verarbeitet und landet im Supermarkt. Dann gibt es da etwas komplexere Dinge, zum Beispiel Kleidung oder Schuhe. Und dann kommt Elektronik. Woher da die Einzelteile kommen, ist eigentlich fast unmöglich nachzuvollziehen. Aber wir wären nicht Galileo, wenn wir nicht auch das probieren würden. Meine Kolleginnen und Kollegen Mandy Cagliari, Clara Rauschendorfer, Julia Dax und Alex Königs sind nämlich der Frage nachgegangen, was eigentlich in unseren Smartphones steckt. Und was sie da herausgefunden haben, gibt es demnächst bei Galileo zu sehen. Und so viel schon mal vorab. Sie sind dafür um die halbe Welt gereist. Chile und Ruanda waren da nur zwei ihrer Stationen. Mein Name ist Peter Kreiner, ich bin Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und freue mich jetzt mit zwei der Autoren des Films zu sprechen. Bei den anderen hat es leider nicht geklappt, zeitlich, aber zumindest sind Mandy Cagliari da. Hallo.
Hallo,
und grüß dich. Clara Rauschendorfer.
Hallo Peter, grüß dich.
Ich weiß noch gar nicht so genau, was ihr alles erlebt habt, aber wenn ich für mich jetzt dieser Frage nachgehen würde, woher unsere Smartphones eigentlich kommen, gingen meine ersten Anfragen wahrscheinlich an große Handyhersteller. Samsung, iPhone, dann hört sich mein Wissen schon auf. Aber ich vermute mal, allzu kooperativ sind die nicht, wenn es darum geht, zu zeigen, wo die Einzelteile ihrer Smartphones herkommen. Liege ich da richtig?
Da liegst du ziemlich richtig, ja. Also vielleicht liegt es gar nicht unbedingt nur daran, dass sie nicht so kooperativ sind, sondern dass das tatsächlich so komplex ist, dass sie selber manchmal gar nicht hundertprozentig wissen, woher dann wirklich die Rohstoffe herkommen, weil es ja so viele Verarbeitungsschritte gibt, von der Mine, aus der wirklich der Rohstoff kommt, über dann die Weiterverarbeitung, dann wird da ein Mini-Einzelteil hergestellt, dann wird dieses Einzelteil auf der Platine angeschraubt und auf der Platine, die Platine wird dann nochmal woanders hergestellt und die kommt dann am Ende zu dem Smartphone-Hersteller. Also die haben, glaube ich, schon eine der kompliziertesten Lieferketten, die es so gibt. Und deswegen ist das sehr schwer für die nachzuvollziehen.
Wo seid ihr dann also hin? Also quasi, was habt ihr, also an wen seid ihr eigentlich herangetreten?
Wir haben uns dann gleich dafür entschieden, dass wir gucken wollen, wie das alles möglichst fair und transparent abläuft. Und deswegen haben wir uns an die beiden Smartphone-Hersteller Fairphone und Shiftphone gewandt. Und die stellen nämlich Smartphones fair her, teilweise sogar made in Germany. Und genau, die haben uns da sehr weitergeholfen, dass wir bis quasi
okay, jetzt muss ich sagen, bei dem
Begriff
faires
sind.
Smartphone, das hört man ja jetzt nicht so geläufig. Was kann man sich da jetzt eigentlich, also was ist mit dem Begriff fair eigentlich gemeint?
Hinter dem Begriff stecken zum Beispiel faire Arbeitsbedingungen, sowohl in den Minen als auch am Ende beim Zusammenbauen. Einfach, dass man auch wirklich weiß, woher das kommt. Das ist tatsächlich auch schon etwas Besonderes eben. Und dass man auch guckt, dass möglichst viel auch recycelt zum Beispiel in dem Smartphone vorhanden
okay,
ist.
Okay, verstehe.
Und so weiter.
Und die haben euch dann quasi gesagt, ja, reist mal nach Kenia, reist mal nach Chile. Oder wie kam es dann dazu?
Ja, tatsächlich hat uns Fairphone zwei afrikanische Minen vermittelt und haben gesagt, hier haben wir unser Gold her, hier haben wir unser Wolfram her. Man muss dazu sagen, die wissen auch nicht von jedem Rohstoff exakt, die Quelle. Also die sind dabei, das peu à peu alles nachzuvollziehen und sie haben schon einen Teil davon wirklich bis zur Quelle zurück nachverfolgt. Aber
ihr habt es dann geschafft,
eine Heidenarbeit. Ja. Ja, also für die zwei Rohstoffe haben wir die Kontakte von Fairphone bekommen und da war das dann auch wirklich sehr gut. Hat auch alles ein bisschen gedauert, ne, Clara? Aber ja, aber am Ende, genau, haben wir da drehen können und die anderen beiden Rohstoffe haben wir uns in Eigenrecherche gesucht. Sehr viele Minen angeschrieben, sehr viele Absagen bekommen.
Eigentlich ja jetzt mal, sag ich mal schon, denkt man jetzt gar nicht so als erstes dran, Minen. Also du hast gerade schon angesprochen, Gold, Wolfram. Wenn ich jetzt vom Smartphone her denke, also ich hätte jetzt, ehrlich gesagt, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich jetzt gesagt, naja, da ist jetzt wahrscheinlich erstmal viel Kunststoff. Das Display würde ich jetzt mal irgendwie vermuten, weiß ich nicht, irgendeine Art von Glas. Und dann würde ich mal annehmen, ein paar Schrauben wahrscheinlich noch innen drin, Plastik, was vielleicht die Platine ist oder so. Und dann würde sich mein Wissen schon aufhören. Es klingt aber schon mal so, als ob da recht viele Rohstoffe drin sind.
Ja, also tatsächlich ist gar nicht so viel Kunststoff drin, wie man denkt. Das ist so um die 17%.
Echt? Okay. Ach nur? Mhm. Ach krass.
Und 45% sind Metalle. Und die, ja, kommen eben meistens aus Minen. Und insgesamt sind so um die 50 Rohstoffe in so einem Smartphone. Also ganz schön viel.
50? Ja. Ach krass, das finde ich auch eine ganze Menge. Okay, krass. Wo fangen wir an? Bei welchem Rohstoff? Ich bin gespannt.
Also vielleicht fangen wir gleich bei dem Gold an, weil dann kann Clara von ihrer aufregenden Reise erzählen.
Ah, ich verstehe. Also okay, du warst quasi beim Goldschürfen, du warst in Kenia, glaube ich, gell?
Richtig, richtig, ich war in Kenia. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, Peter, also Mandy ist so ein bisschen der Brain, also die logistische Zentrale von diesem ganzen Projekt. Und die ist dann an uns Reporter und Reporterin rangetreten und hat gefragt, sag mal, Clara, hast du nicht Lust, nach Kenia zu reisen und da in einer Goldmine Gold zu holen? Und ich... Natürlich, sofort. Ich war Feuer und Flamme, bin nach Kenia gereist und sagen wir so, bis und ob ich hier auf das Gold dann geschafft habe, da waren einige im wahrsten Sinne des Wortes Steine im Weg.
Okay.
Und zwar, alles hat angefangen, wir sind nach Kenia gereist und sind dann mit dem Auto ewige Zeiten so ein bisschen nach Migori heißt die Stadt, das ist im Westen von Kenia. Sagen wir mal so, das ist jetzt nicht der Ort, wo man Urlaub macht. Es gab jetzt keine Hotels, es ist wirklich null touristisch. Diese Stadt Migori und existiert eigentlich nur wegen dem Goldabbau und wegen dem Goldbau.
Okay,
es ist... Und in Migori.
Aber es ist eine ganze Stadt, also.
Es ist eine ganze Stadt. Es ist eine Minenstadt. Okay. Die Minenstadt hat auch einen Namen. Osirimantanda heißt die. Und wir sind dort angekommen. Ich immer noch Feuer und Flamme. Also die ganz lange Autofahrt und alles hat mich noch nicht. Und auch die Unterkunft, die jetzt mehr schlecht als recht eigentlich keine Unterkunft war, hat mich auch noch nicht von meiner Motivation abgelassen. Wir sind dann angekommen und es ist wirklich eine Minenstadt. Wellblechhütte an Wellblechhütte reihen sich da und die Leute leben eigentlich direkt neben dem Mineneingang. Und es sind Zehntausende Minenarbeiter, die dort wohnen, leben und arbeiten.
Wow.
Dadurch, dass die Minenarbeiter eigentlich ein 24-Stunden-Business ist, gehen die meisten gar nicht erst nach Hause. Die schlafen, essen, leben, haben ihre Familie neben den Mineneingängen.
Wow.
Und da sind wir dann angekommen, haben uns mit einer Mineningenieurin dort getroffen von der Impact Facility, die so ein bisschen versuchen, Minenbau sicherer zu machen. Und warum Minenabbau und vor allem Goldminenabbau sicherer werden muss, habe ich dann auch relativ schnell erfahren. Ich bin da wirklich.
Kann mir aber auch mal generell schon mal ganz gut vorstellen. Also, ich stelle mir gerade, ich habe gerade so dieses Bild von dir da im Kopf. Ich glaube, mal so ein westliches Kamerateam wird dort wahrscheinlich auch jetzt nicht jeden Tag sein, oder?
Ich ich wüsste nicht, wann, also mir wurde gesagt, dass da so gut wie noch nie ein westliches Kamerateam
ja, das
war.
Das denke ich mir.
Wir waren auch...
Also ihr habt wahrscheinlich auch ganz schön Aufmerksamkeit auf euch gezogen, nehme ich an, oder?
Wie sind wir den Autos da angekommen, ausgestiegen und ich glaube, ab der Sekunde, wo ich das Auto verlassen habe, war immer eine Riesentraube an Menschen um uns herum.
Gott.
Wirklich.
Oh mein Gott, okay, krass. Ja, andere Welt.
Eine ganz andere Welt. Und wo wir jetzt über andere Welt sprechen, ich dachte dann irgendwie in meinem bisschen naiven Denken, so, jetzt geht's los, jetzt geht's runter und ich kann in die Mine rein, ich kann unter Tag sozusagen. Und dann kam schon die erste Ernüchterung. Und zwar, okay. Ja, dann kam die Mineningenieurin zu mir, Candice, und hat gesagt, Clara, ich so, ja, wir wissen noch gar nicht, ob du überhaupt da runter darfst.
Was?
Ja, und okay. Ich auch, was? Weil ich bin jetzt von Deutschland nach Kenia gereist.
Ja,
zehn Stunden mit dem Auto zur Minenstadt und dann komme ich dort an und mir wird gesagt, Clara, wir wissen noch gar nicht, ob du da überhaupt selber jetzt da unten Gold holen kannst. Und ich natürlich im Hintergrund.
Das ist übrigens, das ist tatsächlich, muss ich jetzt auch mal so sagen, für alle Zuhörer draußen, das ist so im Leben eines Reporters oder Redakteurs, ist das so wirklich in diesem Moment bricht für einen die Welt zusammen. Weil man hat da schon so viel Arbeit reingesteckt. Man hat diese lange Anreise hinter sich, wie es Clara auch gerade beschreibt. Und dann das sind so Momente, wo, also mir ging es zumindest so, bis es Gott sei Dank auch nicht so oft passiert, aber auch mir ist das passiert, wo ich dann echt so dachte, so, nein. Nein, nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
Genau so habe ich mich auch gefühlt. Und ich natürlich im Hinterkopf immer diese Mission, auf die mich Mandy geschickt hat. Clara, du musst das Gold für das Handy holen. Und,
Mandy, was machst du mit Clara, sag mal.
Ja, ich hing immer an WhatsApp. Und
ist ganz schön streng, oder?
Ich hab ihr geschrieben, ja, aber...
Ja. Auf jeden Fall habe ich dann mal nachgefragt, wieso eigentlich nicht? Und dann, wo wir jetzt eben, Peter, du hast es angesprochen, andere Welt. Und dann kam als Antwort, ja, Clara, weil du eine Frau bist. Und dann,
okay.
Ich habe es wirklich erst gar nicht verstanden. Und dann wurde mir das nach und nach klar und auch erklärt. Es herrschen da einfach andere Sitten und Bräuche und auch ja Rollenbilder, leider wahrscheinlich für die Frauen in diesem Fall. Es gibt zwei Punkte, warum ich nicht runter in die Mine darf. Und zwar erstens wurde mir gesagt, ist einfach der weit verbreitete Meinung, dass Frauen nicht in eine Mine gehören, also nicht unter, in den Untergrund gehören, weil sie einfach körperlich gar nicht diese Arbeit schaffen. Und du musst verstehen, Zeit ist Geld und die brauchen viel Gestein, um nur ganz wenig Gold zu bekommen. Deswegen braucht man da starke Männer, die schnell viel Gestein abbauen können, sozusagen. Und das ist halt schon immer so gewesen und deswegen kommen Frauen da auch nicht runter oder haben diese Rolle gar nicht erst.
Okay.
Und dann die zweite Sache, die mich noch mehr verwundert hat, ist dann, und zwar, es gibt noch einen Aberglauben-Aspekt. Und die Leute denken, dass wenn Frauen in die Mine runtergehen, dass das Gold verschwindet.
Was? Wirklich?
Also, dass wir Frauen sozusagen Bad Luck sind für die Minenarbeit und vor allen Dingen für das Gold.
Okay, krass.
Genau.
Krass.
Und das war
ein... Tja, Clara, hast du jetzt diese Region goldarm gemacht?
Ich hab noch Kontakt gesehen und mir wurde gesagt, dass es immer noch Gold zu finden ist.
Nein!
Oh Wunder. Denn, du hast jetzt schon vorausgenommen, genau, wir haben dann mit den Minenbesitzern geredet und mit ein bisschen Überzeugungskraft durfte ich dann... als einzige Frau darunter in die Mine steigen.
Wow. Ich wollte eigentlich auch gerade fragen, du hast nämlich gerade gesagt, die Bauingenieurin, also du hast ja eine Bauingenieurin getroffen, Candice, darf die dann auch nicht in die Mine? Oder?
Richtig, genau. Candice kommt aus Kenia, sie kommt aus Nairobi. Sie hat mir selbst gesagt, sie war da auch noch nicht unten und sie war sich bis ganz Anfang nicht sicher, ob sie da auch mit runter darf oder nicht. Das ist einfach, es ist von Mine zu Mine unterschiedlich, muss man dazu sagen. Manche sind da viel fortschrittlicher schon und denken nicht, dass da Frauen nicht hingehören. Aber es gibt eben weit verbreitet und in vielen Minen, vor allen Dingen in diesem Sektor, wo es wirklich noch so Kleinstbergbau oder handwerklicher Bergbau, wie man das nennt, da ist es noch recht weit verbreitet, dass Frauen da nichts zu suchen haben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe in der Mine drinnen keine einzige Frau gesehen.
Wahnsinn. Es hört sich auch so ein bisschen so an, wenn ich es mir jetzt ein bisschen vorstelle. Also ich versuche mir auch gerade so dieses Bild vorzustellen. Also es hört sich jetzt nicht nach modernen Maschinen und großen, sage ich mal, wie man sich bei uns irgendwie in Steinbruch oder sowas vorstellt an, sondern ist es dann eher, sage ich jetzt mal so, ein Berg mit einem Eingang und dann passiert alles unter Tage? Also hast du ja schon gesagt, es ist alles unter der Erde, aber ist dann so ein Eingang oder sind das viele mehrere Eingänge? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, genau. Also ich dachte auch zuerst, es wird einen Eingang geben, man geht dann in den Berg rein und das ist es. Aber als ich in dieser Minenstadt angekommen bin und dann diese ganzen Wellblechhütten gesehen habe, habe ich erst realisiert, dass hinter jeder zweiten Wellblechhütte gefühlt ein Mineneingang ist.
Und echt? Ach, Wahnsinn.
Genau, und es geht dort dann runter in die Erde und es gibt ganz verschiedene Minenbesitzer, die eben gehören und da ihr Business machen.
Ah, verstehe. Das ist jetzt auch gar nicht so ein Konzern, der dem da alles gehört, sondern es klingt so ein bisschen, jeder versucht da selbst sein Glück.
Genau so ist es.
Wahnsinn. Tatsächlich, ich muss gerade an eine Geschichte denken, auch in einem unserer Podcasts, lohnt sich auch reinzuhören. Auch Christoph Karasch war mal in Südamerika, auch in einer fairen Goldmine und hat ganz Ähnliches erzählt. Also es scheint überall auf der Welt gar nicht mal so unterschiedlich zu sein, was so die Bedingungen für Goldabbau zum Teil sind. Aber ich bin jetzt immer noch gespannt quasi, wie es bei dir weitergeht, Clara.
Ja, genau, auf jeden Fall stand ich dann vor, war erstmal die erste Enttäuschung oder die kurzen Schock, dass ich da nicht rein darf, überwunden und ich wieder Feuer und Flamme, wie du vorstellen kannst. Wie von Anfang, die Motivation war wieder da. Also ich gehe in diese Wellblechhütte rein und dann kam der nächste Downer, weil als ich dieses Einstiegsloch gesehen habe, dachte ich mir so, was hast du dir da angetan? Wirklich, es war ein Loch in der Erde. Es war pechschwarz. Ich habe einmal kurz rüber gelugt. Es war, man hat nichts gesehen. Man ist sozusagen ins Schwarze runtergestiegen. Gesichert war das alles gar nicht. Gefühlt nicht. So zwei Holzstreben und eine kleine Winde sozusagen, wo die ihr Material runterlassen. Und ja, das war's auch. Und wenn wir jetzt auch gerade über Sicherheit reden, ich habe dann mein Sicherheitsoutfit bekommen, was eine Warnweste war, ein Helm und eine Taschenlampe, die mit Tape an den Helm getaped worden ist. Und das war's.
Ach du meine Güte.
Und das ist ja schon eine faire Mine, ne?
Also das wollte ich ohnehin noch fragen. Also quasi, es klingt aber auch, also das hat dich aber auch Überwindung gekostet, oder? Also ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre an diesem Punkt, hätte dann auch gesagt so, Leute, weiß nicht, wie hoch mein Vertrauen in euch alle ist. Aber ich meine, das ist ja auch echt ein hohes Risiko, dem man sich da aussetzt und sagt, okay, ich gehe da jetzt rein.
Auf jeden Fall. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich nicht runter sehen konnte und mir davor niemand wirklich Informationen geben konnte, ich habe den Minenbesitzer, der mit mir da runtergehen wird, eine Minute vorher getroffen. Konnte ja nicht mit runter, okay. Sozusagen. Also bin ich mit Tobias, so hieß der Minenbesitzer, als mein Helfer da unten sozusagen, sollte ich runtersteigen. Also eigentlich ein wildfremder Mann. Eben mein Kamera. Und dann dachte ich, dann dachte ich, okay, zumindest habe ich mein Kameramann und meinen Kameraassistent dabei. Wir drei unterstützen uns da unten schon. Das wird schon.
Wow, klar. Aber auch Respekt, dass du das gemacht hast. Also das ist schon, ich finde, das sind auch immer dann so die Punkte,
Also da geht es dann auch nicht mehr so sehr darum, quasi finde ich jetzt das und das raus, ist das das Ziel, sondern wenn man irgendwann mal an den Punkt kommt, wo man dann selbst nachdenken muss und sagen so, okay, wenn ich das jetzt mache, dann kann das richtig, richtig gefährlich für mich werden. Ist es mir das wirklich wert? Und da finde ich es auch absolut legitim zu sagen so, oh, Moment mal, also das ist mir jetzt ein bisschen zu unsicher. Deswegen allerhöchsten Respekt, dass du das trotzdem gemacht hast. Hast du ja schon ein bisschen vorausgenommen gerade.
Ja, ich muss ganz ehrlich auch sagen, Peter, in dem Moment war es mir gar nicht so bewusst, was ich da eigentlich gerade mache.
Ja, und ist ja leider sehr oft so, ja.
Wirklich. Und ich wusste auch nicht, also das ist, man blendet das irgendwie so aus, aber jetzt, jetzt wieder zurück und als wir das Material gesichtet hat und Mandy hat ja auch schon ein bisschen was von gesehen, dachte ich mir so, oh Gott, da kam schon so ein, zwei Situationen, oder Mandy, du hast ja auch ein paar Bilder gesehen, wo ich dachte, was hast du da gemacht?
Ja. Also ich bin ja mit dem gleichen Kameramann dann ein paar Tage später geflogen und der war noch ganz aufgeregt und hat dann immer gesagt, ja, die Clara, die ist so eine Taffe. Weißt du, das war so krass.
Ja, kann ich auch gut nachvollziehen. Das ist echt eine krasse Nummer. Also das ist schon heftig.
Also ich kann ja mal erzählen, wie es dann da drinnen dann zugegangen ist, weil dann versteht man vielleicht besser. Wir sind dann diese Leiter, nenne ich es mal, runtergestiegen. Die Leiter war eigentlich nur so ein paar Holzstämme.
Oh,
die sind wieder runtergestiegen.
Okay, und lass mich raten, da war jetzt wahrscheinlich nichts groß mit Sicherungen, wie weiß ich nicht, Metallstützen und sowas, sondern alles eher recht so ausgebuddelt einfach nur, oder?
Richtig, richtig, Peter. Und das Problem war, es gab nichts zum Festhalten. Es gab absolut nichts zum Festhalten. Deswegen ging mein Reflex, man muss sich vorstellen, es war wirklich ein ganz kleines Loch, durch das ich da durchgeklettert bin. Mein Reflex ging immer an die Decke. Ich wollte mich immer an der Decke irgendwie abstützen oder festhalten, weil es sonst nichts gab. Und ich wurde dann, die Sekunde später wurde ich sofort, don't touch, berühre nicht die Decke, weil sonst Geröll runterkommt.
Das sind keine Sätze, die man so was hören möchte, oder? Also ganz ehrlich, wäre ich da gewesen so, okay, warum, wieso, ich möchte wieder raus.
Richtig,
also,
ich habe mir auch gedacht, Scheiße. Don't touch die Decke, warum soll ich die Decke, wo soll ich mich sonst festhalten? Ich durfte mich nicht an der Decke festhalten, weil sonst das Geröll runtergekommen wäre und das ist wirklich auch ein Problem und das war noch die Situation.
Ist auch einmal passiert, ne?
Ja, richtig, Mandy, du hast es gesehen im Material. Ich war immer relativ, also wenn man sich das Material anschaut, ich habe immer versucht, so eine Fassade aufrechtzuerhalten, so ein bisschen, ja, das geht schon. Ich wollte vor allen Dingen auch nicht vor den hier Minenarbeitern jetzt hier gleich in Tränen ausbrechen. Aber ich glaube, die Sekunde, und da gibst du mir recht, Mandy, wo Geröll auf mich drauf fällt, weil irgendwer oben was losgetreten hat.
Ernst, Clara.
Da sieht man in meinem Gesicht, das was jetzt. Keine Schwarz mehr hier unten.
Das ist auch total verständlich. Fällt dir ein bisschen die Maske aus dem Gesicht. Ja,
das ist aber so auch total verständlich. Gott. Du hast trotzdem weitergemacht?
Wir haben weitergemacht. Ihr müsst es euch so vorstellen, ich bin dann unten angekommen. Das waren dann ungefähr 25 Meter unter der Erde waren wir. Und es ging aber, und dann kommt man auf so eine kleine Plattform. Und ich sage kleine Plattform, zwei Menschen können da stehen, gebückt. Und es geht rechts aber nochmal 50 Meter runter, weil das wie so Stockwerke aufgebaut ist. Also auf jedem Stockwerk ist dann so eine kleine Höhle, in denen die Arbeiter sich dann irgendwie reinzwängen und dort dann eben versuchen, die Goldvene zu finden und an der Goldvene entlang zu arbeiten. Und hier war auch schon das nächste Problem. Wir dachten, wir gehen da runter mit Kameramann, mit Kameraassistent, mit einem Rucksack voller Objektive, dass wir da vielleicht auch noch ein Licht, damit wir da alles schön ausleuchten können. Ja, ihr könnt euch vorstellen, das hätte Fahrradkette, wirklich. Wir konnten nur zu zweit da unten sein. Der Kameraassistent musste sofort wieder nach oben gehen, weil kein Platz da war. Und wir sind letzten Endes nur mit einer Kamera und einem Objektiv da unten gewesen und die Lichter halt von unserer Taschenlampe. Das heißt, Produktionsbedingungen minimal. Und dann ging es los. Dann wurde mir Hammer und Meißel in die Hand gegeben und die Minenarbeiter haben mir noch die Goldvene gezeigt, an der ich hämmern soll und dann habe ich mich dazwischen zwei Felsen gestemmt, weil da ging es auch dann wieder runter und habe angefangen zu hämmern. Und es ich will nicht lügen, es waren wirklich keine 10 Minuten, höchstens Viertelstunde, an die ich an einen Stein hingehämmert habe. Der hat sich nicht gelöst und ich war komplett nass geschwitzt. Da unten ist es so heiß, da unten ist keine Luft, kein Licht. Das ganze Luft ist voller Staub, hat sich auf mich gelegt, der ganze Staub.
Okay, krass.
Und es war so anstrengend, dort nur einen einzigen Stein aus der Wand zu lösen.
Ach du Scheiße. Und ich nehme an, für die Menschen, die dort arbeiten, ist das Alltag. Und für die ist das, die machen das jeden Tag.
Die machen das jeden Tag und nicht nur, ich meine, nicht nur eine Stunde, sondern 12 Stunden.
Oh, okay, gleich so, 12 Stunden. Also hier nichts mit, ich sag mal, Arbeitszeit, Arbeitsrecht ist da wahrscheinlich nicht so.
Mine schläft nie, wurde mir gesagt. Die Mine schläft nie.
Wirklich? Ach krass. Wow.
Und das Problem ist natürlich auch, warum die so viel Zeit da unten verbringen, ist, dass, das weißt du vielleicht auch noch von deinem anderen Podcast, den du über Goldabbau gemacht hast, aber man braucht extrem, extrem, extrem viele Steine und Geröll, um nur ganz, ganz, ganz wenig Gold daraus zu bekommen, weil das Gold in diesen Steinen eben nur in kleinsten, kleinsten, kleinsten Partikeln ist sozusagen. Deswegen brauchst du säckeweise Steine, um daraus dann ganz, ganz wenig Gold zu gewinnen. Deswegen müssen die einfach ständig, ständig arbeiten, um irgendwie Geld zu machen, ja.
Tatsächlich, ja, das hat Christoph damals auch genauso beschrieben. Man hat jetzt einfach so diese Vorstellung, die mir einfach so aus Comics kommt, wo du dann dieses Golden Nugget aus der Wand schlägst und plötzlich so ein Straußenei großes Stück Gold hast. Also die Vorstellung hat mir Christoph damals schon genommen und meinte so, nein, das ist komplett unrealistisch und passiert nur alle Millionen Jahre, wenn überhaupt mal irgendwie. Die Realität ist tatsächlich so, wie du es auch gerade beschreibst. Was ich aber da noch, was sich da, glaube ich, ein bisschen unterscheidet, es hört sich so an, in Kenia geht es nach unten. Also das heißt, die müssen wahrscheinlich, ich nehme jetzt mal nicht an, dass es da Lastenaufzüge gibt, wo das Material nach oben transportiert wird, sondern lass mich raten, die tragen das selbst nach oben.
Ja, also in der Mine, in der ich war, gab es nichts wie Aufzüge oder sowas. Es gab krass, tatsächlich, ja. Es wird dann, die Säcke werden dann aus diesen kleinen Höhlen, wie ich es gerade vorhin gesagt habe, rausgetragen und dann zu dieser Treppe gebracht, die ja wirklich eigentlich nur ein paar Baumstämme sind, diese Leiter. Und dort kommt dann ein Seil runter und dann bindet man jeden einzelnen Sack an das Seil und oben wirklich dann per Hand wird dann der Sack nach oben gezogen an der Seilwinde. Also nichts mechanisiert. Aber dafür, das ist der Kleinstbergbau, der handwerkliche Bergbau. Da gibt es keine Maschinen.
Ach krass, okay, Wahnsinn. Wie geht's dann weiter, Clara?
Also nach einer Stunde da unten habe ich dann geschafft, einen Sack voll zu machen. Und der wurde dann mit mir sozusagen wieder nach oben gebracht. Ich habe den dann an die Seilwinde und bin dann hoch spaziert. Und spazieren ist hier wirklich eine Übertreibung. Und oben war ich dann komplett nass geschwitzt. Also das komplette Team nass geschwitzt, fertig, erleichtert natürlich, dass ich das so geschafft habe. Und dann wurde mir gesagt, ja, du hast jetzt erstmal nur den ersten Schritt von ganz, ganz vielen geschafft.
Okay. Okay.
Genau.
Wie geht's weiter?
Und dann ich so, was meint ihr, wie den ersten Schritt? Und letzten Endes wird Gold, die Goldminen, wie man es nennt, in 4 Schritte aufgeteilt und das war wirklich erst der erste davon. Und da habe ich jetzt auch gelernt, dass sobald ich wieder an der Oberfläche war, hier kommen jetzt nämlich die Frauen ins Spiel. Also Goldminen-Business ist nicht reine Männersache, was ich ja am Anfang des Tages mir irgendwie so gedacht habe, wo mir nur Männer entgegenkamen und Frauen noch nicht mal erlaubt waren, da runterzugehen. Nein, jetzt kommen tatsächlich sehr, sehr viele Frauen ins Spiel für die nächsten Schritte. Es ist nämlich dann so, dass in einem Modell, das es da gibt, die Frauen den Männern die Säcke abkaufen.
Sie kaufen ihnen das Material ab?
Richtig. Also sie kaufen den Männern die Säcke ab, um dann dort raus das Gold zu gewinnen. Und sie müssen ja den Männern die Säcke abkaufen, weil sie ja selber gar nicht runter dürfen.
Ach, okay.
Genau.
Ist das dann der Verdienst der Männer? Also oder werden die noch von anderweitig irgendwie bezahlt? Wahrscheinlich nicht.
Nein, okay. Also es gibt verschiedene Modelle natürlich. Es gibt Minenbesitzer, denen gehört komplette Belegschaft, die dann alle Steps sozusagen machen. Aber das ist eben auch ein Modell, wie es funktioniert, dass die Frauen, die eben oben arbeiten, den Männern das Geröll abkaufen. Und hier kommt jetzt Esther ins Spiel. Esther ist nämlich auch eine Goldminerin, die übertags arbeitet. Und um nochmal zu verstehen, was das für ein System ist, die Frauen kaufen also diese Säcke und wissen ja noch nicht mal, ob da überhaupt Gold drin ist. Weil es kann auch sehr, sehr gut sein, dass in diesem ganzen Geröll nichts drin ist.
Das heißt, das Risiko tragen ja nur die Frauen.
In dem Fall auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Also in dem Fall ist es da quasi dann noch Gestein. Also, oder? Also so kann man sich es vorstellen, wenn du sagst Geröll, einfach nur große Brocken Stein.
Richtig. Also, die Minenarbeiter haben mir schon gesagt, okay, der Stein sieht ganz vielversprechend aus, der weniger. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit einem Laien, also mit einem bloßen Auge erkennt man dort wirklich kein Gold und auch keinen Unterschied zu den ganzen anderen Steinen. Ich weiß nicht, wie die das da gesehen haben, aber ich konnte da wirklich nichts erkennen.
Okay. Okay, krass. Wie kriegt man dann aus diesen Steinen, sage ich mal, das Gold raus?
Das ist ein ewig langer Prozess und auch alles in schwerster Handarbeit. Die Steine werden x-tausendmal zerkleinert. Die Steine werden in Mühlen gebracht, um Mehl daraus zu bekommen. Dieses ganz feine Mehl, wo dann die ganz kleinen Goldpartikel sind, werden dann in so einer Art Wasserrutsche nochmal gefiltert, damit dann die kleinsten Goldpartikel auf so Stoff sich festhalten. Der Stoff wird dann wiederum wieder in einem riesen Bottich voller Wasser, ausgewaschen. Dieses Wasser, dieses Abwasser sozusagen, wo es ausgewaschen worden ist, dort schwimmt ja dann die kleinsten Goldpartikel drin. Und jetzt kommt der gefährliche Teil für die Frauen, weil nicht nur unter der Erde ist es gefährlich, auch oben am Tage ist es wirklich, wirklich gefährlich, Goldabbau, denn jetzt kommt nämlich Quecksilber natürlich zur Produktion hin dazu. Und wir wissen, wie gefährlich Quecksilber ist. Aber es ist einfach die einfachste Art, dann dieses Gold sozusagen, das in den ganz, ganz kleinsten Partikeln in diesem Wasser schwimmt, zu binden oder vom anderen Gestein sozusagen zu lösen. Und ja, das wird Esther. Esther hat das mit der bloßen Hand dann sozusagen in diesem Wasserbotticht geschüttet und dann immer wieder mit der Hand umgerührt.
Oh mein Gott.
Ja, das war dann auch der Punkt. Esther hat mich jeden Schritt mitmachen lassen. Ich konnte bei jedem Schritt mitarbeiten. Ich saß in der Sonne und habe Steine mit einem Hammer geklopft, bis sonst irgendwas. Okay. Aber das war der Moment, wo ich gesagt habe, sie wollte schon meine Hand nehmen und in dieses Wasser reinbringen. Und habe gesagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter.
Absolut, absolut verständlich. Man muss auch wissen, wirklich, Quecksilber ist hochgiftig für Mensch und Umwelt. Ganz, 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 ganz giftiges Material. Also total verständlich, dass du an dem Punkt sagst, nein, kann ich total nachvollziehen.
Genau, und das war dann aber auch schon fast der vorletzte Punkt. Dazu muss ich sagen, das wird man im Film richtig schön sehen. Quecksilber ist zwar hochgefährlich, aber es sieht wunderschön aus. Ich habe noch nie Quecksilber so in dieser Form gesehen, wie es beim Gold hergenommen wird. Und zwar sind es wie so ganz kleine Perlen und so schimmrige Perlen, die im Wasser dann wirklich glänzen. Das sieht wunderschön aus, das wird man im Film sehen. Also sehr, sehr gefährlich, aber sehr, sehr schön. Und letzten Endes bleibt dann eine kleine Quecksilberkugel übrig. Und diese Quecksilberkugel wird verbrannt auf offenem Feuer.
Okay, krass.
Und dort bin ich dann
das
auch ein paar...
Das kann man verbrennen? Ich wusste gar nicht, dass man... Also man kann Quecksilber verbrennen?
Richtig. Ja, genau. Das wird in einem kleinen Löffel gegeben, diese kleine Kugel. Und dann wird das in die Kohle gehalten und dann verbrennt das und rauskommt ein Goldschwämmchen. Man nennt das auch Gold Sponge. Also es ist wirklich eine kleine Kugel Gold.
Und ist Esther und den anderen die Gefahr von Quecksilber bewusst?
Ja, also das ist den Menschen dort klar. Esther hat persönlich schon, hat sie mir erzählt, eine Freundin öfter schon ins Krankenhaus gebracht, deswegen. Das Problem ist halt einfach, und ich glaube, das war das, was ich einfach realisieren musste, auch auf dieser Reise und auf dieser Erfahrung, dass der bleibt nichts anderes übrig. Es ist einfach die einfachste und günstigste Variante für sie, schnell an Gold zu bekommen. Und ihr müsst verstehen, die wachen in der Früh auf, um am Abend etwas Gold zu bekommen, um sich von diesem Gold, das sie dann gefunden haben, den Kindern Essen kaufen können und überleben können. Und da denken die nicht dran, oder verständlicherweise auch, es gibt Prozesse, die dauern dann zwar ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate, du kriegst da auch dein Gold raus und es ist viel, viel sicherer für die Frauen. Du musst nicht mit bloßen Händen in die Bottiche, aber die chemischen Prozesse dauern da eben lang und die können nicht so lange warten. Die brauchen das Geld am Abend.
Mhm. Was ich jetzt ganz spannend fände, ist, wir reden hier eigentlich von einer fairen Goldmine. Findest du das fair, was du da gesehen hast, Clara?
Ja, Peter, das ist eine richtig, richtig gute Frage. Und die habe ich mir wirklich gestellt, nachdem ich diese ganzen Stationen durchgegangen bin und am Abend, und ich war auch noch bei der Esther zu Hause und die hat mich noch auf einen Tee eingeladen, habe ich sie nochmal vor allen Dingen die Situation als Frau eben dort mit ihr besprochen. Und das Ding ist einfach, ich hatte sofort, wenn du mich die Frage gestellt hast, wirklich, mein erster Impuls war, wir sollten auf keinen Fall mehr Handys kaufen. Ich finde es schrecklich. Wie können Menschen bitte in solchen Bedingungen arbeiten? Esther, die wird irgendwann mal erkranken, weil sie jeden Tag an Quecksilber mit bloßen Händen ist. Und dann dachte ich, okay, wir müssen sofort, man kann keine Handys mehr kaufen, ich kann kein Gold mehr kaufen, nicht mehr. Und dann wurde ich aber so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil es ist einfach nur mal so, dass diese Art von Bergbau oder diese Art von handwerklichem Bergbauen einfach das Leben von, ich muss gesagt, 32 Millionen Menschen auf der Welt leben von diesem Goldsektor.
So viele?
Und es ist nicht die Lösung, von heute auf morgen aufzuhören, die Handys zu kaufen, sondern eben diesen Sektor und diese Menschen zu unterstützen, das, was sie machen, sicherer zu machen. Und das ist, es ist ein langer Prozess und es wird sehr lange dauern, weil die natürlich das von Jahrzehnten, von Generation zu Generation so weiter weitergelernt haben und wir natürlich da mit unserer westlichen Einstellung, wir müssen jetzt sofort hier alles ändern, da wie so ein kleiner Fremdkörper vielleicht auch drin sind. Aber ja, es ist ein Dilemma, dass da einfach auch so viele Lebensunterhalt, und für Esther gibt es keine andere Arbeit. Ich habe sie gefragt, Esther, warum machst du das? Warum tust du dir das an? Und sie sagt, es gibt keine andere Arbeit, die ich machen kann.
Glaube ich, dass das in einem arbeitet. Du hast auch gerade angesprochen, man hat natürlich den Impuls zu sagen, okay, dann wir verzichten hier auf Smartphones und so weiter, oder wir kaufen kein Smartphone mehr. Ja, realistisch gesehen, ohne Smartphone wird es wahrscheinlich für uns gar nicht so leicht. Und ich nehme jetzt einfach mal an, es gibt wahrscheinlich auch gar nicht so wirklich eine Alternative zu Gold in Smartphones, oder?
Nee, also man braucht Gold an den Kontakten, weil es einfach dort leitet und sehr robust ist. Es ist aber nur sehr, sehr wenig Gold im Smartphone. Was man halt.
Aber nichtsdestotrotz, es hört sich so an, ohne Gold funktioniert es nicht.
Genau, ohne Gold kein Smartphone, ja. Okay, also, was ich für mich so ein bisschen aus dem Film ziehe, ist einfach, dass ich mein Smartphone jetzt mit anderen Augen benutze, es vielleicht ein bisschen besser pflege, länger benutze, Oder mir beim nächsten Kauf auch überlege, ob ich mir ein faires Smartphone zulege. Weil man doch halt einfach, weil einfach viel mehr drinsteckt, als man das vorher gedacht hat.
Ja. Hat das auch mit dem zu tun, was du in Chile gesehen hast?
Auch ein bisschen, ja. Also das, der Abbau von Lithium in Chile ist komplett anders als das, was Clara jetzt so erzählt hat.
Okay, alles klar. Genau. Ich dachte mir, ich krieg jetzt eine Überleitung hin. Aber okay, Lithium, das war mir noch gar nicht klar. Also das ist, soweit ich weiß, in den Akkus, oder?
Genau, also Lithium braucht man in den Akkus. Das macht unser Handy erst wieder aufladbar und dass die Akkus so klein sein können und wir unsere Handys überall hin mitnehmen können. Und ja, Lithiumabbau ist ja auch sehr umstritten, weil eben fast die Hälfte des Lithiums auf der Welt aus der Atacama-Wüste in Chile und Bolivien kommt. Also aus genau dieser Region.
Ich glaube, den Namen Atacama-Wüste hat man schon mal gehört. Das ist, glaube ich, groß, trocken. Ist da nicht auch viel Salz oder so?
Genau, also es ist der trockenste Ort der Welt. Und das ist insofern wirklich, wenn man da hinfährt, sehr paradox, weil man fährt halt eine unfassbar lange Zeit, also wir sind auch fast 2 Stunden zu dieser Mine gefahren, durch ein total karges Gebiet, es ist alles braun. Man sieht ab und zu so Virunias, das sind so ähnlich wie Lamas, die sind echt ganz süß, aber ansonsten ist da jetzt nicht viel. Und je näher wir der Mine gekommen sind, desto mehr haben wir dann auch schon so gesehen, dass der Boden so total salzig ist. Also das sieht einfach aus, als hätte sich so eine Salzkruste auf dem Boden gebildet. Und das ist, ja.
Das weil hört sich auch heiß an. Also
ja.
Wenn man an Wüste ist, heiß, ja.
Okay. Es war so heiß. Also es ging gerade noch, weil da ist jetzt Herbst. Im Sommer, glaube ich, ist es doch wesentlich schlimmer. Aber die UV-Strahlung ist da einfach so krass. Also man hat das richtig auf der Haut gespürt. Das war so ein bisschen wie wenn man im Solarium ist. Oder wie wenn man den Ofen aufmacht. ja, also ich habe mir auch 50er Sonnencreme drauf geschmiert.
Du hast schon gesagt, genau, also die Mine ist jetzt quasi ganz anders als die, wie sie Clara beschrieben hat. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wenn du sagst ganz anders, dann würde ich jetzt tatsächlich genau darauf bitten, große Maschinen, Übertagbau und es taucht plötzlich, du fährst durch diese Wüste und plötzlich taucht hier eine riesige Maschinenmine auf. Das wäre jetzt das Bild, wenn du sagst, es ist ganz anders als bei Clara in Kenia.
Ja, also nicht ganz. Es ist auf jeden Fall überirdisch. Aber auch da sind jetzt keine riesigen Maschinen, also es ist auf jeden Fall sehr viel moderner. Aber was eben so unterschiedlich ist, es sind einfach ganz viele riesige bunte Seen am trockensten Ort der Welt.
Bunte Seen?
Genau.
Okay.
Also das ist so. Weil unterirdisch haben sich da, also alle Regenfälle über Jahrtausende von Jahren sind in dem Boden versickert und haben unten eine Art Salzsohle gebildet, weil sie die Mineralien aus den Steinen rausgewaschen haben. Und dadurch, dass die UV-Strahlung da so stark ist, zieht die Sonne diese Salze oder dieses Wasser aus dem Boden und die Salze verkrusten dann an der Oberfläche. Deswegen sieht es auch eben so krass aus dort. Und
ich sage jetzt mal ganz ähnlich, es hört sich zwar schön an, hört sich aber auch irgendwie nicht gesund an.
Nee, es ist ziemlich, ist eine ziemlich karge und irgendwie sehr unfreundliche Gegend.
Okay.
Aber es leben tatsächlich trotzdem Menschen da. Also, die haben.
Wegen der Mine?
Auch. Also, es gibt da sehr viele indigene Völker, die da schon seit Ewigkeiten leben. Und die haben halt ihre Flecken, wo es Süßwasserquellen gibt. Und um die rum haben sich Städte gebildet, kleine. Und dass die jetzt nicht wegziehen, obwohl es nämlich leider immer weniger Wasser gibt, liegt daran natürlich, dass sie jetzt in der Mine arbeiten. Und was die Mine macht, ist im Prinzip eigentlich nur den Prozess, den die Sonne auch macht, das nämlich hochzuziehen, zu beschleunigen, indem sie mit großen Pumpen, und da, ja, da kommen die großen Maschinen ins Spiel, diese Sohle, dieses sehr, sehr, sehr salzige Wasser aus dem Boden rauszupumpen und dann eben in großen Seen auszubreiten. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss man wahrscheinlich da reingehen und mit einer Schaufel dann die Salze rausholen, weil man sieht auch überall so Salzhaufen liegen. Und dann dachte ich so, ah, das ist Alter, krass, so viel Lithium liegt hier rum.
Jetzt muss ich mal kurz fragen, Lithium ist Salz?
Es sieht auf jeden Fall aus wie Salz, also es ist ein weißes Pulver am Ende. Und das, was da rumliegt, aber wurde ich dann sofort korrigiert, war kein Lithium, sondern das waren die ganzen Abfallsalze quasi, die bei der Lithiumgewinnung zutage kommen. Es ist nämlich so, dass dadurch, dass die Sonne dann auf diese Seen so krass drauf scheint, setzen sich die anderen Salze alle am Boden ab und dann wird das Wasser, sobald sich die abgesetzt haben, in das nächste Becken gepumpt und dann macht die Sonne wieder weiter und dann fällt das nächste Salz auf den Boden ab und das geht dann 18 Monate lang so und auch, glaube ich, über 18 Becken oder 15 Becken und am Ende hat man dann so eine ziemlich dickflüssige gelbe Flüssigkeit. Was? Also es war einfach ein komplett gelber See. Und da sind dann 6% Lithium drin.
Ich beginne jetzt langsam auch zu verstehen, warum das in der Atacama-Wüste ist. Denn klar, sehr trocken, viel Sonne, das macht es natürlich quasi, sag ich mal, ein bisschen einfacher, diesen einen Schritt vom nächsten zu kommen. Also dieses genau. Austrocknen, so wie ich es jetzt mal laienhaft sagen würde.
Genau, ja. Also die Mine wirbt auch damit, dass sie natürlich ja quasi keine Energie verwenden, weil die Sonne macht ja ihre Arbeit.
Und was ich jetzt aber noch nicht so ganz verstehe, also ich meine, das klingt erstmal, sage ich mal, alles nach einem, sage ich mal, recht natürlichem Prozess. Also es klingt eigentlich, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt Wasser mit Salz und das wird irgendwie so lang trockengelegt, bis da irgendwie das da eben rauskommt. Klingt erstmal, wo ich sagen würde, ja, das ist doch jetzt gar nicht so schlimm.
Also normalerweise wäre dieses sehr salzhaltige Wasser halt unterirdisch geblieben. Und dadurch, dass sie das alles raufpumpen und da auf weiten Seen ausbreiten, ist natürlich schon ein sehr krasser Eingriff in die Natur. Ja.
Okay, verstehe. Sind da eigentlich dann auch viele Menschen dran beteiligt? Weil es klingt auch, dass ganz viele Schritte von alleine passieren.
Ja, genau. Also ich habe mich auch dann, als wir dort angekommen sind, da habe ich halt gefragt, ja, was kann ich denn jetzt hier mitarbeiten? Weil ich muss ja was tun, um das Lithium für unser Handy zu gewinnen. Und dann war halt auch erstmal so, ja, also eigentlich, ja, man muss halt prüfen, ob die Pumpen richtig eingestellt sind. Ja, und dann muss man halt immer Proben nehmen, weil die müssen halt im richtigen Moment dieses Wasser von einem Becken ins nächste pumpen und die müssen halt auch wissen, wann es fertig ist. Das heißt, meine Aufgabe war dann quasi eine Probe zu nehmen. Und ich wurde dann total ausstaffiert, also auch ganz anders als bei Clara. Ich habe eine Schwimmweste bekommen und jetzt muss man wissen, krass, dieses Becken, also ich bin bis zu den Knien ins Wasser gegangen.
Okay.
Also es war nicht tief.
Es hört sich aber trotzdem so an, ganz ehrlich, weil ich weiß, sehr salzhaltiges Wasser ist nicht gerade gesund für unseren Körper. Körper.
Nee.
Also ich weiß nämlich, ich war einmal, glaube ich, am Toten Meer, wo man uns sehr davon abgeraten hat, dieses Wasser auch nur ansatzweise irgendwie in die Augen zu bekommen, in die Nase oder gar zu trinken, weil es hieß, das ist mega gefährlich und ist nicht gut für unseren Körper. Ich nehme mal an, das war bei dir in der Atacama-Wüste um einiges schlimmer.
Ja, also jede Stelle meines Körpers wurde mit irgendeiner Schutzkleidung ausgestattet. Also okay. Ich hatte so Stiefel, die gingen meine kompletten Beine entlang, weil sie natürlich mir auch viel zu groß waren, weil das machen meistens halt Männer. Und eine Warnweste hatte ich auch. Warnwesten scheinen in Minen sehr hoch im Kurs zu sein. Und eine Schwimmweste und Handschuhe. Und so bin ich dann in dieses Wasser reingestapft und am Boden sind ja immer noch die Salze, das heißt, man sinkt dann da so ein und dann kommt man da nur sehr schwer voran. Und dann haben wir diese Probe genommen und ich muss sagen, haben am Ende die Temperatur von dieser Probe gemessen und die hatte 27 Grad. Und das heißt, das Wasser hatte 27 Grad und als ich da drin stand, habe ich mir gedacht so, oh mein Gott, wie schön kühl sind jetzt meine Beine.
Ach krass, wow, das kann nur darauf schlussfolgern, wie heiß es dann oben drüber
ja,
war. Oder mal so 40 Grad vielleicht, wahrscheinlich mehr.
Ich glaube nicht ganz, aber
okay,
ja.
Aber trotzdem.
Es ist halt eine sehr trockene Hitze, ja.
Okay.
Und ich habe dann auch, als ich meine Handschuhe ausgezogen habe, ist auch so ein bisschen von diesem Lithiumwasser an meine Haut gekommen und ich habe auch gleich so einen ganz leichten Ausschlag bekommen. Also nein, ich glaube, es ist nicht besonders gesund. Ja.
Aber sag mal, also hinten raus, jetzt ich versuche noch quasi die Schritte für mich nachzuvollziehen. Also das letzte oder der letzte Schritt oder das Material, was da dann quasi übrig bleibt, ist eine Art dickflüssige, gelbes, zähes, wo, wie du vorhin meintest, wie viel waren es? 6% Lithium drin sind.
Genau, ja. Also im Prinzip sieht es aus wie Apfelsaft.
Okay.
Ja.
Das ist aber nicht das, was dann in unseren Handys drin ist, oder? Also ich meine, in unseren Akkus ist ja keine Flüssigkeit drin.
Nein, genau. Also das muss dann in einem sehr aufwendigen chemischen Prozess weiterverarbeitet werden. Und dafür haben wir am nächsten Tag in der einer Chemiefabrik gedreht. Und da wird das in höchst komplexen Prozessen aufgearbeitet. Also auch, da werden Stoffe hinzugefügt, unter anderem Kerosin.
Krass. Okay.
Ja, also dass das dann am Ende wirklich das ist, was in unseren Handys steckt.
Und wie sieht da dann das Endmaterial aus? Ist das ein fester Block, wie, weiß ich nicht, kann ich mir das vorstellen, wie Teig oder wie Erde oder?
Es sieht aus wie Mehl.
Ja?
Mhm.
Auch so hell, so weiß
es
oder dunkel?
Es sieht exakt aus wie Mehl.
Wirklich?
Ja. Ja. Es ist auch so fein gemahlen, es ist, ja.
Ach,
genau.
Krass.
Ja.
Und daraus werden dann quasi unsere Akkus hergestellt, die wir ja gefühlt momentan für alles brauchen. Auch für, ich denke auch an E-Autos und alles, was irgendwie mit Akku fährt. Dafür wird das dann gebraucht.
Genau, also es werden Materialien damit beschichtet in mehreren Lagen und Lithium es kann quasi Ladung aufnehmen und abgeben und deswegen kann man quasi durch das Lithium sein Handy erst aufladen und dann entlädt es sich wieder und dann kann man es wieder aufladen und so weiter.
Okay, jetzt haben wir zwei Rohstoffe eines Handys gerade beschrieben. Wir sprechen, glaube ich, jetzt schon, ich gucke, glaube ich, gerade fast zu 45 Minuten. Ich erinnere mich, wir haben am Anfang, glaube ich, mal gesagt, 40 Rohstoffe
50.
Stecken 50 in einem Smartphone. Das hört sich krass an. Ich sage es einfach mal so, es hört sich sehr krass an.
Ja, auf jeden Fall. Also das, was
Aber
wir
wir brauchen jetzt
erlebt
nicht
haben,
alle,
ist
wir
nur so
brauchen jetzt nicht
wenig.
alle Rohstoffe.
Ja.
Aber ihr wart ja auch quasi jetzt nicht bei allen Rohstoffen. Aber nochmal ganz kurz, ihr hattet aber auch noch erzählt, noch zwei Kollegen waren unterwegs. Vielleicht halten wir es mal kurz. Wo waren die beiden dann und was haben die noch für Rohstoffe quasi, ich sage jetzt mal nicht beobachtet, sondern geguckt, wo die herkommen?
Genau, Alex war in Ruanda und hat Wolfram abgebaut. Das war ein bisschen ähnlich wie bei Clara, wobei er aufrecht in den Berg reinlaufen konnte.
Okay, krass.
Ansonsten doch relativ ähnlich. Und Wolfram braucht man für den Vibrationsmotor im Handy, weil es
Ach, krass.
ein sehr schwerer Rohstoff ist. Und wenn man den zum Schwingen bringt, dann hat der eine gute Unwucht und deswegen vibriert unser Handy. Genau.
Ich habe noch nie drüber nachgedacht, wie es mein Handy eigentlich schafft zu vibrieren.
Ja.
Es ist wirklich, das ist zum ersten Mal, dass ich drüber nachdenke, wie vibriert dieses Ding eigentlich? Gut, dass es Galileo gibt.
Ja.
Julia war auch noch unterwegs.
Genau, Julia war in Norwegen in einer Siliziummine und Silizium, muss man wissen, ist ein so unfassbar häufiger Stoff in unserer Welt. Also ich glaube, das zweithäufigste Element der Erde, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und es steckt in so vielen Sachen drin und unter anderem beim Handy eben in den Mikrochips.
Okay.
Also Silizium ist ein Halbleiter und das braucht man für Mikrochips, zum Beispiel im Display von einem Handy.
Krass. Also ich merke schon, da steckt wahnsinnig viel drin. Also ich bin auch schon sehr gespannt auf den Film. Ich habe ihn ja selbst noch nicht gesehen. Ihr seid ja, glaube ich, noch im Schnitt, soweit ich weiß. Aber ich sage jetzt schon mal unbedingt die Einschaltempfehlung. Aber es ist wirklich überraschend. Also wenn man denkt, so, wisst ihr, gerade so ein Alltagsgegenstand, so ein Handy, was ja jetzt auch, ich meine, das ist ja nicht mal groß, das ist ja echt, passt in jede Hand, wissen wir ja, wie viel da wirklich so dahinter steckt. Und ich sage jetzt auch mal, ich habe jetzt gerade tatsächlich mein Handy in die Hand genommen. Also, was da alles aus aller Welt so drin steckt, krass, sehr
Ja,
überraschend.
und vor
das
allen
ist auf
Dingen
jeden
nicht,
Fall so.
ja, was ich auch so faszinierend finde, ist nicht nur, was da drin steckt, sondern auch, wer dahinter steckt. Also die ganzen Menschen, die dahinter stecken, sei es eben in meinem Fall Esther aus Kenia oder die ganzen anderen Minenarbeiter und Menschen, die einfach in diesen Sektoren arbeiten, die haben alle ganz verschiedene Geschichten und ganz verschiedene ja, Beweggründe, warum sie das tun, was sie tun. Und das ist wirklich, und alles verbindet irgendwie eine Sache und das ist unser Smartphone. Das ist sehr beeindruckend für mich gewesen.
Wir hängen halt dann doch irgendwie alle zusammen als Menschheit. Keiner kann so ein bisschen und keiner kann so wirklich ohne den anderen. Scheint auch diese Geschichte wieder mal zu zeigen.
Auf jeden Fall.
Was nehmt ihr mit von euren Drehreisen? Also ihr habt ja echt spannende Sachen erlebt. Mandy, du hast ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, so, du würdest eher so Richtung gucken, ja. Vorsicht bei neuen Smartphones.
Ja, also das auf jeden Fall. Und ich meine, wer jetzt nicht auf sein iPhone verzichten möchte, vielleicht einfach mal ein bisschen länger benutzen, ein bisschen mehr wertschätzen, was eben diese Menschen alles getan haben, damit man jetzt dieses iPhone in der Hand halten kann.
Clara?
Ja, geht mir genauso. Also ich muss ganz ehrlich sagen, davor war mir nicht bewusst, was es bedeutet, ein Smartphone in der Hand zu halten. Und vor allen Dingen war mir nicht bewusst, und das nehme ich glaube ich mit, dass sowas, was für mich so selbstverständlich ist, für andere eben nicht so selbstverständlich ist. Ich meine, ich habe ein Handy seit Jahren und als ich, als ganz bezeichnende Situation, als ich Esther mein Handy gezeigt habe, und ihr gesagt hat, dass dort Gold drin steckt, dann hat sie mich mit riesigen Augen angeschaut und hat gesagt, ich arbeite jeden Tag mit Gold, aber ich habe selbst kein Handy und ich wusste auch
Oh,
nicht,
krass.
dass mein Gold da reingeht. Und das ist
Wow.
sowas, was ich auch wieder mitgenommen habe, dass es einfach nicht für selbstverständlich nehmen, was wir so für Alltagsgegenstände bezeichnen, sagen wir es so.
Und wie schön, dass ihr das zeigt in dem Film und wir es alle sehen können. Daher sage ich an dieser Stelle schon mal vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart und krassen Sachen da wirklich gefilmt habt und das jetzt in den Galileo-Film verpackt. Und vielen Dank für eure Erzählungen, das jetzt schon hier zu teilen. Ich habe euch mit großem Interesse zugehört.
Ja, vielen Dank dir, Peter.
Danke für die Einladung.
Und daher jetzt nochmal zum Ende nochmal die Einschaltempfehlung, wer es verpasst hat, online gucken. Und wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Tschüss.
Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19:05 Uhr auf Pro7.